Ja, liebe Gemeinde, heute am Himmelfahrtstage haben wir nicht etwa einen Text aus dem Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament vor uns, die Einweihung des ersten Tempels zu Jerusalem. In drei Abschnitten wollen wir dennoch heute Morgen schauen, was uns dieses Wort aus dem Alten Testament im Hinblick auf Jesus Christus zu sagen hat und auch für unser heutiges Leben. Dem ersten Abschnitt habe ich die Überschrift gegeben: Gottes Wort hat Bestand. Dieser Absatz beginnt heute Morgen mit den Worten: Und der Herr hat sein Wort bestätigt, dass er geredet hat. Wir Menschen machen ja viele Worte, solange der Tag und die Jahre lang sind. Und viele Worte von Menschen werden nicht eingehalten und gebrochen. Auch ich selbst bin dadurch schon immer wieder schuldig geworden. Wie zuverlässig hingegen ist das Wort Gottes, liebe Geschwister? Wie verlässlich ist Gottes Reden? Wenn Gott spricht, so geschieht es, heißt es immer wieder schon im Alten Testament. Und so hat Gott auch die ganze Schöpfung, in der wir leben und wohnen, ins Dasein gerufen. Gott sprach und es geschah so. Dieses Wort Gottes ist also keine Theorie zwischen zwei Buchdeckeln. Dieses Wort Gottes ist keine leere Worthülse, die noch irgendwie dann mit Leben erfüllt werden müsste. Nein, dieses Wort Gottes, das er spricht, das ist ein wirksames Geschehen. Im Hebräerbrief heißt es: Gottes Wort ist lebendig und kräftig. Und Jesaja, der große Prophet, sagte schon: Das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und Jesus selbst bestätigt dies, wenn er sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Dieses Wort Gottes, liebe Glaubensgeschwister, das ist keine Vokabel wie tausend andere aufgeschrieben in den Wörterbüchern dieser Welt. Dieses Wort, von dem hier die Rede ist, heißt im griechischen Urtext Logos. Damit ist der himmlische Christus gemeint. Der Logos, der schon vor der Schöpfung da war und da ist und in Ewigkeit da sein wird. Am Anfang des Johannesevangeliums wird dies wunderbar bezeugt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, dieses Wort, dieser Logos, dieser himmlische Christus ist in Jesus Mensch geworden, hat Fleisch angenommen, kam in die Finsternis und hat sich den Menschen ausgeliefert. Die Menschen lehnten ihn ab und brachten ihn dann am Ende zu Tode am Kreuz von Golgatha. Aber durch die Treue Gottes, durch seine Macht, wurde Jesus auferweckt von den Toten. Er ist also der auferstandene Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Das ist die Nachricht, die uns die ganzen Evangelisten, Apostel berichten in den Schriften des Neuen Testamentes. Aber nicht nur einmal hat sich der Christus uns Menschen ausgeliefert. Er hat sich uns ein zweites Mal ausgeliefert, nämlich in den Heiligen Schriften. Aus Liebe zu uns Menschen ist sich Gott nicht zu schade, sich mit seinem niedergeschriebenen Wort in der Bibel noch einmal dem Spott und der Ablehnung von Menschen preiszugeben. Und er tut dies aus einem einzigen Grunde, weil allein durch dieses Wort die Menschen Rettung und Heil finden können. Gott riskiert also immer wieder alles, um seine Liebe zu uns Menschen zu zeigen und uns Menschen in seine Liebe hineinzurufen. Und dennoch schreibt der Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Bis zum heutigen Tage, liebe Gemeinde, ist dieses Lebendigmachende, dieses lebendige Wort Gottes am Wirken. Bis zum heutigen Tage ganz genauso wie damals in der Urgemeinde. Und der Apostel Paulus schreibt auch an die Gemeinde in Thessalonich: Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht für uns auch am heutigen Tage, dass Gottes Wort wirkt bis heute, dass Gottes Wort wirkt in den Gläubigen, dass Gottes Wort in euch schon gewirkt hat und immer wieder am Wirken ist? Ja, dieses Wort Gottes, es ist das einzig lebendige und einzig lebendig machende Wort unter den tausenden Wörtern dieser Welt. Die Lehre der Apostel ist lebendiges Zeugnis von unserem Herrn Jesus Christus, der menschgewordenen Logos Gottes. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es auch für die Christenheit, für die christlichen Gemeinden, für uns persönlich so elementar notwendig und wichtig, dass wir täglich Verbindung mit unserem Herrn haben, dass wir täglich die Bibel, das Wort Gottes aufschlagen, drin lesen und Gottes Wort in uns aufnehmen und wirken lassen. Fatal hingegen ist, wenn Menschen anfangen, dieses Wort Gottes wegzulassen. Fatal ist es, wenn sie anfangen, dieses Wort Gottes nach ihrem eigenen Gutdünken umzudeuten. Und noch fataler ist es, wenn dieses Wort Gottes von Menschen an die heutigen Verhältnisse angepasst wird, verkürzt oder gar verfälscht wird. Und genau das ist das Problem unserer Tage. Das ist das Problem in unseren Kirchen. Die sogenannte historisch-kritische Theologie, die auch an den Universitäten gelehrt wird, die misstraut seit Jahrzehnten diesem lebendig machenden Wort Gottes. Die geht so kritisch daran, dass sie ihm erst einmal misstraut, statt ihm Vertrauen zu schenken. Und sie versucht, dieses Wort Gottes Stück für Stück, Absatz für Absatz, Satz für Satz, Wort zu Wort zu zerschneiden, um zu schauen, was davon vielleicht Gottes Wort sein kann oder was eher abzulehnen sei. Die Menschen versuchen, dieses Wort Gottes unter ihren eigenen Verstand zu zwingen, unter ihre eigene Vernunft, nach dem Motto, was ich mir als Mensch nicht vorstellen kann, dass es es gibt, das kann es auch nicht geben. Und diese Menschen, sie merken gar nicht, wie töricht dieses Vorgehen ist, wie Paulus sagt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Es ist dumm und es ist gotteslästerlich, so mit dem lebendigen Wort umzugehen. Aber leider wird dies an unseren Universitäten meistens gelehrt, von vielen Bischöfen, Pfarrern und Gemeindegliedern wird solches auch angenommen und gelehrt und weitergegeben. Und deshalb lehnen sie auch vieles, was in der Heiligen Schrift steht, als unvernünftig ab. Es wird abgelehnt, dass Gott eine Schöpfungsordnung gegeben hat. Es wird abgelehnt, die Jungfrauengeburt. Die Wunder Jesu kann ja gar nicht sein. Der Kreuzestod Jesu für unsere Sünden zu unserem Heil wird abgelehnt. Die leibliche Auferstehung Jesu, das leere Grab, seine Himmelfahrt und erst recht seine verheißene Wiederkunft sichtbar hier auf Erden. Dass das alles so kommen wird, wusste schon Jesus selbst. Und er hat schon damals seine Jünger, seine Gemeinde vor falschen Propheten gewarnt. Er hat ihnen den Ratschlag gegeben: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Deshalb haltet euch von diesen faulen Früchten fern. haltet euch fest an dem, was wir vorhin miteinander vor der Predigt gesungen haben. Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, sein heiliger Mund hat Kraft und Grund. Das ist das kindliche Urvertrauen, mit dem wir das Wort Gottes lesen und aufnehmen dürfen. Und auch der große König Salomo in unserem Predigtabschnitt bekennt hier Gottes Wort, dass es wahr ist, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, wenn er sagt, denn ich bin an meines Vaters Davids Stadt aufgekommen und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr geredet hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus gebaut. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt. Gott wohnt bei seinem Volk Israel. Der Schöpfer Himmels und der Erde, der lebendige Gott, er war von Anfang an bei seinem erwählten Volk Israel gewesen. In einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule, leitete und begleitete er sein Volk Israel nach der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten auf dem Weg durch die Wüste. Die Wolkensäule war das sichtbare Zeichen des Wohnens Gottes bei seinem Volk, Gegenwart Gottes. Und nach der Gotteserscheinung am Berge Sinai und der Gabe der 10 Gebote, da hat Mose den Bauplan von Gott empfangen zum Bau der Stiftshütte. Die Stiftshütte als Ort der Gottesgegenwart und der Gottesbegegnung. Und in dieser Stiftshütte befanden sich der Brandopferaltar, das Reinigungsbecken, der Leuchter, die 12 Schaubrote, der Räucheraltar und hinter dem Vorhang das Allerheiligste, die Bundeslade Gottes mit den 10 Geboten. Und diese mobile Stiftshütte, die die Israeliten auf ihrer Wanderschaft mit dabei hatten, die wird nun unter dem König Salomo überführt in den ersten Tempel zu Jerusalem, der genau wie die Stiftshütte nach einem genauen Bauplan Gottes auf dem Berg Moria errichtet wurde. Stiftshütte und Tempel, so bezeugt uns es auch der Hebräerbrief im Neuen Testament, waren dabei ein Abbild des himmlischen Tempels, also Gottes Bauplan für diese Welt. Und Salomo, er hatte deswegen einfach nur diesen Bauplan Gottes treu zu erfüllen. Salomo sagt hier zwar, er habe dem Herrn ein Haus gebaut, aber er weiß ganz genau, das ist kein menschliches Haus. Es hat keinen menschlichen Baumeister, sondern Salomo versteht sich nur als ein Werkzeug Gottes. So sagt er in Vers 23, 24 in unserem Kapitel, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder oben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es an diesem Tage ist. Und voller Staunen und Ehre, voller Überwältigtsein, hebt dann Salomo die Hände auf zum Himmel, zum Gebet, und sprach dieses tempelweihe Gebet mit diesen prophetischen Worten. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich dir gebaut habe? Um dieses Gebet, um dieses Wort von Salomo in seiner Gänze zu verstehen, liebe Glaubensgeschwister, müssen wir uns nun anschauen, wie es mit diesem Tempel in Jerusalem weitergegangen ist. Dieser Tempel, er wurde im Jahr 587 vor Christus, nämlich durch die Babylonier, niedergebrannt als Strafgericht Gottes, weil dieses Volk Israel seinem Gott untreu geworden war. Doch Vorsicht ist angebracht an diesem Punkt, wenn wir heute von der Untreue Israels reden. Wir als Kirche dürfen und sollten nicht hochmütig sein und hochmütig auf Israel herabschauen. Wir müssen uns fragen, ich frage mich, wie unser Herr darauf reagiert, dass unsere Kirchen im 500. Jahr der Reformation sich um alle Fragen dieser Welt versucht zu kümmern, um die soziale Gerechtigkeit in dieser Welt, um den Umweltschutz und tausend andere Dinge. Aber diese einzig wichtige Frage, die Martin Luther aufgeworfen hat, wie bekomme ich einen gerechten Gott? Wie kann ich als Mensch vor Gott gerecht dastehen? Wie kann ich Eingang in den Himmel finden? Diese Frage wird peinlichst verschwiegen. Es geht, so habe ich den Eindruck, in unseren Kirchen im 21. Jahrhundert vornehmlich um ein menschliches Tun, um eine menschliche Gerechtigkeit, um einen menschlichen Frieden, um einen Umweltschutz, weil es doch so schön ist, auch für die nächsten Generationen. Und das will ich alles gar nicht kleinreden. Wir als Christen sollten bei diesen Fragen auch ganz vorne mit dabei stehen. Aber das alles ist sinnlos und zwecklos, wenn die Richtung nach oben verloren gegangen ist, wenn die Beziehung zu Gott gekappt wurde, wenn wir nicht mehr die Frage für uns stellen und für andere Menschen, wie können wir vor Gott Gerechtigkeit empfangen? Wie können wir vor Gott gerecht dastehen? Und ich bin mir sicher, unsere Kirche ist nur dann ihrem Herrn und seinem Auftrag treu, wenn sie den Menschen die ganze Wahrheit predigt. Nicht nur die Wahrheit in dieser Welt, auch die Wahrheit zu der Beziehung zu Gott und die Wahrheit, wie wir ein Leben in Ewigkeit empfangen können. Und dazu gehört es in aller Liebe und Beharrlichkeit, den Menschen klarzumachen, dass allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Und dazu gehört es auch, und das ist die Seite, warum dies oft verschwiegen wird, den Menschen zu sagen, es wird am Ende der Tage ein großes Weltgericht geben, wo Menschen, die nicht zu Jesus gehören, die nicht glauben an ihm, die keine Verbindung mit ihm haben, verloren gehen müssen. Wie die Offenbarung es sagt, und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und weil das die Menschen nicht hören wollen, weil man dafür keinen Beifall bekommen kann, deshalb verschweigen dies unsere Kirchen. Ich glaube, wir haben keinen Grund, hochmütig herabzuschauen auf das Volk Israel. Und dem wollen wir uns jetzt weiter zuwenden. 50 Jahre später kam dann der Perserkönig Kyros an die Macht und hat den Juden nun wieder erlaubt, in ihr Jerusalem zurückzukehren und den Tempel wieder neu aufzubauen. Dieser neue, dieser zweite Tempel, er wurde aber nicht ganz so groß und prächtig gebaut wie der erste Tempel unter Salomo. Das hat sich dann der jüdische König Herodes auf die Fahnen geschrieben, nämlich diesen zweiten Tempel jetzt noch einmal zu vergrößern und zu verschönern. Und Herodes hat diese Arbeiten begonnen 20 Jahre vor Christi Geburt. Und diese Arbeiten vollzogen sich auch während der Lebenszeit Jesu hier auf Erden fort und endeten vermutlich erst im Jahre 64 nach Christus. Und Herodes baute nun diesen zweiten Tempel wieder auf die gleichen Längen und Breiten Maße wie der erste Tempel von Salomo. Aber er baute ihn 40 Ellen hoch. Das sind 10 Ellen mehr als der Tempel, den Salomo nach dem Bauplan Gottes gebaut hatte. Und von diesem Tempel sagte Jesus dann seinen Jüngern: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und so geschah es. Gottes Wort ist wahr. Im Jahre 70 nach Christus, paar Jahre später nur, erfüllte sich dieses Jesus-Wort und die Römer setzten diesen zweiten Tempel der Juden in Brand und zerstörten ihn. Und jetzt ziehen wir die Linie noch ein Stück weiter, liebe Glaubensgeschwister. Am Ende aller Tage wird es den dritten Tempel in Jerusalem geben. So haben es bereits die Propheten Jesaja, Hesekiel und Daniel angekündigt. Davon ist auch im Neuen Testament die Rede im Buch der Offenbarung und im zweiten Thessalonischer Brief. Denn dann, wenn die letzte noch ausstehende Jahrwoche dieser Weltzeit anbrechen wird, dann gibt es in Jerusalem wieder einen Tempel und den alttestamentlichen Opferkult. In der letzten Jahrwoche, in diesen letzten 7 Jahren dieser Weltzeit, da Das wird dann allerdings die Zeit des Antichristus, des Antichristen sein. Eine schreckliche Zeit, die kommen wird, in der ein falscher Christus auftritt in dieser Welt und viel Macht hat und viel Anerkennung und Beifall bei den Menschen und Völkern dieser Welt bekommen wird. Und dieser Antichristus, er wird dann in der Hälfte dieser 7 Jahre diesen Opferkult der Israeliten abschaffen und er wird anfangen, Gott laut zu verlästern und wird sich selbst im Tempel Platz nehmen und sich von den Menschen als Gott verehren und anbeten lassen. Und das, liebe Geschwister, ist genau die Zeit, in der dann Christus wieder sichtbar auf die Erde kommen wird, wie er damals bei dem Himmelfahrtstag von den Jüngern vor ihren Augen weggegangen ist. Das ist die Zeit, wo Jesus Christus wieder sichtbar aus dem Himmel auf diese Welt kommen wird. Diese ganzen Ausführungen, die ich Ihnen jetzt gegeben habe, waren eben Ausführungen für das Wohnen Gottes, für die Gegenwart Gottes bei seinem Volk Israel. Aber jetzt, wenn wir über die Wiederkunft reden, die Wiederkunft Jesu auf Erden, da sind auch wir als Christengemeinde betroffen. Denn es heißt ja in den Schriften des Neuen Testamentes, dass alle diejenigen Christen, die entweder in Christus gestorben sind oder zur Zeit der Wiederkunft noch leben, dass die an jenem Tage, wenn Christus kommt, auferstehen werden aus den Gräbern oder entrückt werden aus diesem Leben in den Himmel hinein, in die ewige Herrlichkeit Gottes. Und was das für uns bedeutet, werde ich gleich im 3. und letzten Abschnitt dieser Predigt eingehen. Aber bevor ich darauf eingehe, schauen wir noch einmal, was dann auf dieser Welt geschehen wird. Wenn Christus dann hier ist, wird Gott die Endgerichte, die Weltgerichte auf dieser Erde vollziehen. Dann gibt es die Annahme bei Gott oder die Verwerfung. Diesen zweifachen Ausgang der Weltgeschichte, so wie es uns im Buch der Offenbarung geschrieben ist, mit diesen tiefgehenden prophetischen Worten, wird dann am Ende Folgendes geschehen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei, noch Leid, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Jetzt verstehen Sie, warum wir diesen langen Bogen von dem Wohnen Gottes in der Wolkensäule, in der Stiftshütte, bei dem ersten Tempel, bei dem zweiten Tempel, bis hin zum Wohnen Gottes im neuen Jerusalem gemacht haben. Das sind die Verheißungen, die in erster Linie das Volk Israel und die Völker betreffen. Und jetzt komme ich zum 3. letzten Abschnitt, die aufgeworfene Frage, was wird dann mit uns Christen sein? Und ich habe diesen letzten Abschnitt überschrieben: Christen sind Himmelsbürger. Ja, Sie haben alle richtig gehört. Christen sind Himmelsbürger. Uns ist nicht verheißen, auf der neuen Erde zu wohnen, sondern im Himmel. Der Apostel Paulus sagt: Wir haben den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Also jeder, der zu Christus hier auf Erden gehört, der hat eine himmlische Staatsbürgerschaft. Was steht auf Ihrem Personalausweis drauf? Wenn Sie den jetzt hervornehmen, bei den einen ist es ein französischer, bei den anderen ein deutscher. Aber Ihr eigentlicher Ausweis, Ihr eigentlicher Personalausweis, wo Ihre Person hinzugehört, das ist eine himmlische Staatsbürgerschaft. Sie sind Bürger des Himmels in Jesus Christus. Und dass das so ist, das hängt ganz eng mit Karfreitag, mit Ostern und mit dem Tempel zusammen. Denn schauen wir einen Moment zurück im Evangelium, wird uns die Todesstunde von Jesus am Kreuz nämlich genau überliefert, was da geschehen ist. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Dieser Vorhang im Tempel, er war dazu da, das Allerheiligste Gottes vor dem normalen Volk zu schützen und zu verdecken. Allein der einzige hohe Priester durfte einmal im Jahr dort hineingehen, um mit Opferblut Vergebung für das ganze Volk und für sich selbst bei Gott zu erwirken. Und mit der Todesstunde Jesu, mit seinem Opfertod am Kreuz, ist dieser Vorhang zerrissen. Das heißt, der Vorhang ist aufgegangen. Der Vorhang ist auf, sodass wir als Menschen Zugang haben, direkten Zugang zu Gott, zu dem Allerheiligsten, zu seinem Sohn Jesus Christus. Seit dieser Stunde braucht es keine Tempel mehr und keine Priester mehr und keine Opfer mehr. In Christus ist ein für alle Mal und letztmalig all dies geschehen. Christus ist unser hoher Priester. Er ist das einzige und letztmalige Opfer. Der Zugang ist frei für Gott, für alle, die Jesus Christus annehmen und mit ihm leben. Und das bedeutet nun für uns, liebe Gemeinde, dass wir an dem Tage, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, um sein Heilswerk zu vollenden, dass wir dann in diese himmlische Staatsbürgerschaft für die Ewigkeit eingesetzt werden. Wir dürfen seit dieser Stunde am Kreuz von Golgatha wissen, auch wenn der Teufel noch Macht hat, in dieser Welt zu wüten und Gott zu verlästern und das Wort Gottes zu zerschneiden, die Macht des Satans ist längst begrenzt. Sie ist besiegt. Und es wird die Stunde kommen, wo der Sieg Jesu Christi für alle Augen offenbar werden wird. Denn seit Ostern, seit Karfreitag und Ostern gilt, der Tod ist tot, es lebe das Leben. Und weil das in Jesus Christus wahr geworden ist, brauchen wir nichts als Christus allein. Und das ist auch die Erklärung, warum es dann im neuen Reich Gottes, also im neuen Himmel und der neuen Erde, im neuen Jerusalem, dass es dort dann keinen Tempel mehr geben wird, weil Gott selbst und das Land und das Lamm der Tempel für das Volk Israel und für die Völker sein wird. Dann kommt das zum Durchbruch, was wir Christen jetzt schon haben, diesen direkten Zugang zu Jesus Christus. Und für uns als Himmelsbürger gilt schon heute an diesem Himmelsfahrtstag all das, was uns verheißen ist. Und wir dürfen einstimmen mit frohem Herzen und viel Dankbarkeit in das Loblied, wie es uns im Epheserbrief Kapitel 1 überliefert ist. Wir dürfen einstimmen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Und dieser Friede Gottes, dieser Shalom sei mit euch allen und segne und behüte euch an diesem Himmelfahrtstage und auf allen Wegen, die ihr geht. Amen. Wir wollen miteinander singen das Lied Du kamst zu uns. Sie sind natürlich wieder herzlich eingeladen, mit einzustimmen, sich mit hineinnehmen zu lassen in diese Melodie.
Dich mit uns gleichgestellt, wurdest Mensch genau wie wir, Gottes Liebe für uns alle hier. Du nahmst all unsere Not an das Kreuz und wies in den Tod. Jesus, nichts war dir je zu schwer, hast den Tod besiegt, das Grab ist leer. Als dein Werk vollendet war, kam dein Geist zu uns wunderbar. Gib den Kraft, der deinen Namen nennt und sich vor der Welt zu dir bekennt. Und so folgen auch wir deinem Wort und vertrauen dir, dass dein Licht diese Welt durchdringt und in jedes Haus die Rettung bringt. Irgendwann ist es dann soweit, dann ist alles für dich bereit. Dann kommst du wieder in die Welt, dann wird alles wieder hergestellt. Oh, wie schön wird das sein, jede Seele willst du befreien. Ja, wir leben für diesen Tag und verkünden dich in Wort und Tat. Alle Ehre, ihr Gottes Sohn, hoch erhoben auf deinen Thron, beten wir in Ewigkeit, heilig, heilig, du hast uns befreit. Keine Schuld mehr, die trennt von dem, der meinen Namen nennt. Ewig werden wir bei dir sein, ganz umhüllt von deinem Wellenschein. Bei dir sein, ganz umhüllt von deinem hellen Schein.